Und ich bin selbst für ihn nicht so fixiert, dass es vom Satz an gar nichts mehr.
Das scheint fast so zu sein.
Gut.
Sokrates hat damals brav sein Licht, seinen Giftbecher genommen und ihn ausgetrunken, obwohl er natürlich wusste, dass das sein Ende ist. Und dabei hat er natürlich für uns etwas demonstriert, nämlich diese bewusste Präsenz, die Anwesenheit davon, wie du stirbst. Also das die Kälte von den Füßen hochsteigt über die Knie, die Oberschenkel, den Bauchraum und so weiter. Und ja, bis es dann irgendwann dazu kommt, dass das System nicht mehr ist. Also entscheidend davon ist dieses bewusste Gewahrsein davon, von Sterben. Und das ist ein Hinweis auch für uns, bewusst wahrzunehmen, was von uns sterben kann und auch stirbt. Weil es stirbt ja die ganze Zeit etwas von uns. Die Idee, die wir sind, wir glauben zu sein, stirbt er in jedem Moment und erneuert sich neu. Und du hast neue Facetten, Annäherungen, Öffnung an die Wahrheit, die du vorher nicht hattest. Und Freiheit bedeutet, dass du sterben musst, was nicht lebt. Was wie ein Widerspruch klingt, aber was eigentlich Leben nicht selber ist, sondern das sich Verändernde. Und niemals mit sich selbst Identische. Das ist, was unser System verlassen muss, sondern das halten wir ja uns immer, definieren uns dadurch und glauben, dass wir deswegen existieren, weil wir uns an diesen Dingen festhalten, die nicht real sind. Aber Sokrates hat auch noch was anderes demonstriert, nämlich zur Wahrheit zu stehen, total zur Wahrheit, koste es, was es wolle. Und es kostet immer die Idee von deinem Leben. In seinem Falle das Leben selbst. Aber die Idee, die du davon hast, was dich leben lässt, nämlich die Anhaftung an alles Mögliche außerhalb von dir, wodurch du versuchst, Heil zu haben und dir vorzumachen, dass du dann lebst. Hätte einfach dem abschwören können, was er als wahr ansah, denn er war für die Stadt, für Athen eine Bedrohung und der Richter hat ihm mehrmals nahegelegt, doch seine Meinung zu revidieren. Aber er hat es nicht gemacht. hast du nur einen Bruchteil von der Qualität, die er hatte, das zu der Wahrheit stehens, dann kann eigentlich dir nicht mehr die Freiheit verwehrt werden. Wie soll das gehen? Es braucht ja nur die Treue zu dem, was für dich möglich oder wahrhaftig oder wesentlich ist. Dabei waren die Wahrheiten, die Sokrates da vermittelt hat, ja gar nicht so krass wie das, was wir hier präsentieren, nämlich, dass du nicht existierst als das. Also, dass du keine eigenständige Persönlichkeit bist in dieser Form. Also es gibt dich nicht als Entscheiderqualität. Also auch mit einer nicht so krassen Wahrheit bist du dem Tod geweiht. Da bist du ja sowieso. Aber mit der ist natürlich die Illusion an ein Ende gekommen, dass du weiterhin einer Qualität von Hoffnung leben kannst. Also, dass du hoffst, dass irgendwann mal die Defizite, die du in deinem Leben für dich erfahren hast, aufgelöst sind oder nicht mehr sind oder dich nicht mehr reduzieren. Und mir ist gestern im Online-Satz dann natürlich aufgefallen, wie schwer es ist, jemanden zu vermitteln, der glaubt, dass er jemand ist, dass er niemand ist. Das ist so, wie es auch schwer ist, jemanden zu vermitteln, der weiß, dass er niemand ist, glauben zu sollen, dass er jemand ist. Und das ist natürlich ein krasses Beispiel, weil es da wirklich auch um die Wahrheit und die Existenz von uns geht. Aber auch in unwesentlichen Dingen vertritt ja jeder seine eigene Meinung. Und das, was jemand anderes als eigene Meinung hat, ist selten deckungsgleich mit dem, was die sogenannte eigene ist. Das heißt, wie soll man Menschen davon überzeugen, dass sie frei sein sollen oder wollen? Oder wie soll man sie von irgendwas überhaupt überzeugen? Und meine Überzeugung ist die, dass es nicht möglich ist. Und dass wir im Grunde genommen ein großes Resonanzfeld sind, in dem sich das ausdrückt, was sich ausdrücken muss, nämlich was jemand will, was sich ausdrückt. Und das ist der gravierende Unterschied zwischen der Idee von Gefangenschaft und der von Befreiung. Befreiung heißt, befreit zu sein von der Idee, dass man glaubt, dass man jemand ist, der bestimmt, was man ausdrückt, was man lebt. Das nimmt natürlich jedem Sucher die scheinbare Freiheit, sich zu befreien. Aber wenn es so ist, das wahr ist, was ich sage, dann bedeutet das, ja, wenn du für die Freiheit gehst und sie ansteht, wird sie passieren, unabhängig davon, was an Ideen in dir auftaucht, inwieweit du bestimmst, dass du frei bist und was du dafür tust und lassen kannst. Und das ist die Herausforderung, das ist eigentlich die Hauptaufgabe für jeden, der sich mit der Wahrheit auseinandersetzt oder mit Freiheit oder der Idee, gefangen zu sein. Was ist das Zentrale, was unterscheidet die Freiheit von der Gefangenschaft? Und wie erwähnt, ist es die Identifikation mit einem Ich, was nicht existiert. Der Körper, die Form existiert, aber ein Ich da drin, was unabhängig oder autonom, sagt man das ja, ganz modernen Begriff, entscheidet, was passiert, existiert nicht. Aber das ist für jeden selbst die Aufgabe herauszufinden, ist das wahr? Oder was ist meine Wahrheit? Und danach zu leben, egal was es ist und wie es ist. Und wie gesagt, es ist nicht deine Entscheidung. Und auch das sollte dein Forschungsprojekt sein, zu schauen, entscheide ich das, was sich durch mich ausdrückt. Wenn du das erforschst, weißt du es von ganz alleine, da muss dich niemand versuchen zu überreden, dass du für die Wahrheit gehst oder was die Wahrheit überhaupt ist und dann für sie zu gehen. Eine andere Aufgabe gibt es eigentlich nicht. Zu schauen, was es war. Das ist schon alles. Ja, willkommen zum Tatsang. Wir wissen nicht, ob Sokrates der erste Märtyrer war, aber nach ihm gab es jede Menge. Vielleicht wollte es jemand ihm nachmachen, um berühmt zu werden. Es gab sicher auch schon einige davor, die sich nicht verraten haben. Und sich selbst nicht zu verraten, ist ja auch eine wesentliche Voraussetzung für den Wunsch nach Freiheit. Also sich selbst, auch wenn man Wahrheit noch nicht für sich reklamieren kann und sagen kann, okay, ich bin frei oder ich drücke oder durch mich drückt sich mehr Wahrheit aus als Lüge, dann ist es dennoch wichtig, dem treu zu sein, von dem man weiß, das ist für mich jetzt mein wahrer Ausdruck, egal was es ist. Das ist die Voraussetzung für Freiheit, dass dieses sich treu sein passiert und dann natürlich auch sich durch das sich treu sein und als der Wahrheit als nächstes dran ist oder passieren muss. So, und wenn du dich fragst, gehe ich für die Wahrheit, steht für mich die Wahrheit an, steht für mich also Freiheit, Befreiung an, oder das Leben wirklich total leben, dann schau, wie du lebst, ob du dich dem widmest. Wenn du keine Zeit dafür hast, wird es schwer sein, das für dich zu reklamieren. Und trotzdem ist es jederzeit möglich, weil du bist ja nicht in der Position, dass du frei sein musst. Freiheit ist ja immer. Die ist auch in dir. Nur den Unterschied macht der Fokus. Also wo ist deine Aufmerksamkeit? Ist sie die ganze Zeit da? Kann ich niemand daran hindern? Kannst du es bestimmen? Nein. Ist es nötig? Nein. Absolut gesehen ist es nicht nötig, aber für dich mag es zwingend notwendig sein, dass nichts anderes mehr geht. Und das ist eine ideale Voraussetzung dafür. Das zu versuchen zu erlangen, wovon du mit der Zeit siehst, ist es nicht zu erlangen. Auch wenn du in Erlangen bist, bringe ich das nicht näher an die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist eben näher als nah. Sonst wärst du sie ja nicht, wenn sie noch zu erlangen wäre. Also kannst du hier bleiben und musst nicht nach Erlangen gehen. Hier bleiben heißt, du bleibst bei dir, total bei dir. Und das wäre die einfachste für jeden prinzipiell machbare Qualität, ohne dass du irgendein spirituelles Wissen haben musst, ohne dass du irgendwelche anderen Voraussetzungen haben müsstest. Bei dir zu bleiben genügt. So einfach ist es. Weil sonst wärst du es ja nicht. Also jede Bemühung ist dann prinzipiell zu viel. Oder bemühst du dich noch um Dinge, die der Wahrheit nicht dienen, musst du dich möglicherweise darum bemühen, dass du denen nicht mehr dienst, damit du dann einfach bei dir sein kannst. Bei dir sein heißt, dass deine Aufmerksamkeit nicht von dir weggeht. Also sogar da ist, und das ist, was wir den Körper nennen. Am besten innerhalb davon und nicht auf den Körper selbst bezogen, sondern als reine Anwesenheit, nicht irgendwo anders hinzugehen. In jedem Moment, wo du das praktizieren kannst, besser gesagt, das sich durch dich ausdrückt, bist du in die Freiheit geöffnet. Und du musst niemandem beweisen, ob du frei sein willst, sondern wenn, dann dir selbst.
Wie kann sich ein Unbewusster verraten?
Indem man alles persönlich nimmt.
Wow, da gibt es viele Verräter.
In etwa 99,9% der Bevölkerung.
Ich habe immer gedacht, ich hätte mich noch nicht verraten.
Wenn wir es drastisch ausdrücken wollen, das als Verrat bezeichnen wollen, dann ist natürlich jedes Bedienen einer falschen Identität ein Verrat. Und das führt dazu, dass du dich in dir selbst unwohl fühlst. Selbst wenn es dir noch so gut gehen würde, nach äußeren Anzeichen zu urteilen, ist das trotzdem unaushaltbar.
Ich habe in meinem Leben, habe ich schon mal gesagt, sehr verbogen. Aber ich weiß, da ist etwas in mir, das ich noch nicht verraten habe.
Das dich oder das du noch nicht verraten hast?
Das war mir jetzt auch unklar. Hast gut zugehört.
Wir könnten sagen, da ist etwas in dir, von dem du weißt, das ist total wertvoll, das zu ehren. Dem Raum zu geben. Etwas, was man nicht verraten sollte. In dem Sinne. Über die Machbarkeit können wir uns ja nicht streiten. Es passiert ja entweder oder nicht. Da hätten wir ja nicht ein Wertebewusstsein für uns, also für diesen ultimativen Wert, dann wären wir ja mit dem Unwert des Lebens, das sich sonst so ausdrückt, ohne bewusst zu sein, ja auch zufrieden. Aber das ist ja nicht der Fall. In jedem, der sich kennt, behaupte ich, ist eine Portion Unzufriedenheit. Und die hängt davon ab, je weniger oder mehr Bewusstheit in dem System funktioniert. Da ist immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt noch. Und was fange ich eigentlich mit mir an und dem Leben? Und dann kommen diese Fragen, was ist der Sinn des Lebens natürlich? Wie kann ich mich an irgendwas orientieren, was mir irgendwo einen Sinn gibt, sodass ich mich nicht verloren fühle oder unglücklich fühle, unerfüllt fühle? Das ist für jeden das Thema. Egal, ob man sich seiner Wahrheit widmet oder nicht, das ist immer eine Auseinandersetzung damit, mit glücklich sein oder nicht glücklich sein. Dem Motto, nach dem Maßstab, der in mir ist, bin ich nicht glücklich. Also mit anderen Worten ist diese Wahrheit in uns selbst der Maßstab für uns, wie wir Leben bewerten. Wenn ein Ja dazu ist und wie groß das ist, oder ein Nein dazu und wie groß das ist. Wer kann schon sagen, dass ohne etwas getan, dass ohne dass irgendwas getan werden muss oder passieren muss, du glücklich bist? Anwandlung gibt's. Aber die gehen dann irgendwann wieder unter in den Affinitäten zu irgendwas im Außen, der Beschäftigung. Und der Identifikation damit. Also Beschäftigung im Außen ist gar kein Problem. Aber die jeweilige Identifikation damit, womit du dich beschäftigst. Und wenn die in dir noch irgendwas hervorlocken kann, was dich aus der Balance bringt, dann siehst du, okay, da bin ich immer noch nicht da, wo das ist, was einfach per se glücklich ist. Oder ist jemand hier, der sich mit weniger zufrieden gibt?
kam. Wie ist es mit Annahme? Was willst du denn annehmen? Um etwas annehmen, als ein Paket in Empfang nehmen zu können, muss ja ein Empfänger da sein. Wenn wir keinen haben, wer nimmt dann was an?
Zum Beispiel, dass in der Stille auch der Widerstand sein darf.
Wäre gut, wenn man das annehmen könnte. Aber das passiert oder das passiert nicht. Das ist ja die Idee von diesem Doership, also dem sogenannten Handelnden.
Ja, ja.
Ich kann das annehmen und ich sollte, also in mir ist zwar ein Widerstand, aber jetzt nehme ich es an. Und das Problem ist ja nicht das, was auftaucht, sondern dass da jemand ist, der nicht will, dass es auftaucht. Oder der dann sagt, okay, eigentlich, ich will nicht, dass es auftaucht, aber ich habe gehört, es wäre besser, wenn es schon auftaucht und mir unangenehm ist, es anzunehmen. Und da bist du dann anstelle des durchlaufen Lassens schon dabei, ein Buch zu schreiben.
Ich habe wieder was Verbotenes getan. Mach ich am liebsten. Es waren nur 5 Züge. Marihuana. Ich weiß genau, was es war. Ich habe einfach mitgemacht. Und ich musste mich ganz schnell zurückziehen. Und ich hatte nichts mehr getan. Und da war, ja, am Anfang schon ein bisschen rumgedockt, auch komm jetzt aber, ne, reiß dich zusammen und all diese Mechanismen. Ne? Oder ich bin nochmal ganz nüchtern oder ich bin ganz da. Und es hat in den Boden und in den Füßen weggezogen. Ich konnte nichts mehr machen. Und dann kam Angst.
Ja.
Ja, da war ich überrascht, wie viel Angst da war. Aber ich konnte nichts mehr machen. Ja. Und das war sozusagen alles entschieden. Und diese Aufgabe, also die, das hat mich was gekostet. Aber damit ging es weiter.
Und das ging weiter, hat dann jetzt zur Folge.
Mein Körper spielt. Verrückt. Aber da nichts dagegen.
Und das ist der Aufhänger dafür, dass du vorhin fragtest, was ist mit Annahme? Weil du sagst, du nimmst jetzt, oder es passiert, dass Annehmen mehr passiert, oder hat es damit gar keinen Bezug?
Ja, kann ich auch nicht machen.
Das ist richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass es dann durch eine Substanz passiert ist, von der du dann sagen kannst, die hat meinen Willen lahmgelegt. Überzeugend wäre es, wenn das ja ohne die Substanz für dich auftaucht, dass du sie.
Ja, aber das kann ich, dem kann ich widersprechen. In dem Sinne, dass ich habe ja nur 5 Züge gemacht. Und ich bin sozusagen auf eine Reise geschickt worden. Und diese Reise ging durch die ganze Nacht. Und diese Kraft hat nicht 5 Züge. Da kam eine Energie hinzu, die. Ich bin ja nicht unerfahren, was all diese Dinge anbelangt. Und da war, ja, da war nichts mehr, was ich noch tun konnte.
Also wie vorher auch und immer. Es ist nur sichtbar geworden. Deswegen frage ich, was ist das Resultat? Wenn das Resultat jetzt das ist, jetzt hast du ganz allerdings gesagt,
ach so,
ich sehe, boah, ich habe überhaupt keinen Einfluss. Ich dachte immer, ich hätte, aber jetzt habe ich gesehen, ich habe keinen. Und dann hätte das jetzt einen Wert, aus meiner Sicht. Hat sicher für dich aus deiner Sicht einen anderen Wert oder vielleicht sogar den.
Das mag jetzt sehr naiv klingen und irgendwie abgetreten, schräg, ist mir auch scheißegal. Die Nossi hat mir immer einen Stein gegeben. Ein Stein, ja. Und also ich habe das Gefühl, ich wusste, wenn ich diesen Stein nicht gefunden hätte, irgendwann fing ich an, da in meinem Wirrwarr diesen Stein zu suchen und ich habe ihn gefunden. Und dann habe ich wieder hingelegt und habe es kommen lassen und hatte den Stein bei mir. Und das war, ja, das war sozusagen meine Rettung. Aber es ging vordergründig um sie, aber dann nicht mehr. Ich weiß, das ist spooky, aber ich weiß genau, was ich erlebt habe.
Schwer nachvollziehbar, was du sagen willst. Also, ich suche ja immer im Hintergrund nach der Bedeutung, die etwas ausdrückt, was jemand sagt.
Ja, die Bedeutung ist, dass dieser Stein mir einen Halt gegeben hat, der über die Materie hinausging. Ja, das. Noch einen Satz, dann höre ich auf. Ich weiß, man hört neigt zum Drama, aber was ich da erlebt habe, das war auf Messers Schneide. Ja. Und das Ende des Dramas.
Ist noch konkreter. Etwas konkreter. Gib uns eine Chance. Der Professor Messerschneider zwischen Leben und Tod. Okay. Wie ist denn ausgegangen? Ja, gibt es für dich keinen Tod mehr?
Nein.
Oder nur noch Tod? Oder nur noch Angst? Oder nur noch Frieden?
Ja. Hallo. De facto war es so, dass ich gestorben bin, um zu erkennen, wie sehr ich leben will.
Also etwas in dir gestorben ist, was keine Lust hatte zu leben, sagen wir es so.
Das hört sich an wie aus dem Schulbuch, aber so war es.
Ja, das ist nachvollziehbar. Irgendwas in dir gegangen ist und eben dieser alte Kämpfer und sich an irgendwas Festhalter, was auch immer es ist, und jetzt dann die Entscheidung gekommen ist, so jetzt wende ich mich mal nicht in meinem Protest, den ich prinzipiell als Basisenergie habe, gegen das Leben, sondern jetzt gehe ich da mal rein und erforsche das mal.
War aber auch nicht so, dass die Angst kam einmal ganz heftig, also ganz heftig, jetzt oder nie. Und das hat eine Ecke gedauert, bis ich das zugelassen habe. Aber damit war, und ich dachte, jetzt ist es vorbei mit der Angst, aber sie kam wieder. Sie kam wieder, war aber noch, und dann war es vorbei. Aber sie kam noch. Ja. Und dann stand immer, wieso, da kam die Angst, und dann war auch mein Wille oder meine Liebe fürs Leben. Und das hat dann die Angst nicht besänftigt, hat sie aufgelöst. Aufgelöst, ja.
Wenn die Angst ausgelaufen ist, in so einem Moment, dann fällt sie auf und dann ist es nicht so, dass irgendwas anderes das bewirkt, dass es jetzt so ist, sondern wenn die Energie, die aufgetaucht ist, zu ihrem Ende gekommen ist, ist es auch zu Ende mit dem Ausdruck, der damit zusammenhängt. Und wie wir schon ja im Vorfeld gesagt haben, in Bezug auf die freie Entscheidung, etwas zu bewirken oder nicht zu bewirken, die Dinge passieren einfach und so ein Ereignis, was du beschreibst, ist einfach ein Geschehen. Da hast du überhaupt keinen Anteil dran. Von dem ich konnte irgendwann die Angst erlauben oder zulassen. Das magst du aussehen, aber faktisch, de facto. Es ist ein Ablauf von nacheinander oder aufeinander folgenden Eigenschaften oder Qualitäten, die auftauchen. Und das Maximum von dir selbst ist das Anwesensein dabei und das Registrieren davon. Und selbst das passiert einfach nur. Ja, wenn sich da in dir viel erlöst hat, vor allem Angst, das ist gut. Und andere Haltung zum Leben ist, zu sagen, so jetzt, boah, jetzt fangen wir mal an. Cool. Also alles vergessen, was davor war. Oder?
Du bist vor acht.
Nein. Das will, dass du wenn schon den ganzen Vorteil davon hast, nicht nur einen Teil. Das auszusortieren, was nicht stimmt und was dem Leben nicht gerecht wird, also dem Wunsch nach glücklich Leben nicht gerecht wird, das aussortieren. Das heißt, das Alte hinter sich lassen. Brauchen wir das noch? Wenn es die Verneinung von Leben war, wenn man anfängt, das auszusortieren, dauert es zig Jahre. Wenn wir gleich alles wegtun und nicht länger warten, kann Leben sofort beginnen. So, und das heißt, sich von Leben überraschen lassen, weil das ist ja eine Öffnung in das Unbekannte.
Ich habe ja mein Büchlein, wo ich dann morgens in aller Frühe, wenn die Sätze kommen, reinschreibe für die Nachwelt. Also, einige fangen an, jetzt mal nur zu verstehen, oder? Oder sie lachen über dich. Das ist mir auch egal. Das tut mir auch gut. Da ist ja nichts. Da habe ich hingeschrieben, was macht das Leben spannend, lebendig? Und dann kamen die Worte als erstes Ungewissheit, das Unbekannte
und Angst.
Angst ist zu ungewiss. Im Unbekannten ist die Angst noch nicht, aber da ist ein Unterschied zwischen Ungewisse und Unbekannte, das ist ein Unterschied, das ist eine Nuance. Und das dritte war Überraschungen und das letzte war Risiko.
Da haben wir es wieder.
Ja. Und da bin ich dabei. Da bin ich dabei.
Okay.
Da bin ich dabei.
Dann nennen wir dich von jetzt an mit deinem Einverständnis anders. Hermann Sokrates. Oder Sokrates. So, also aus der Schweizer Sicht, so Gas.
Das spricht nicht meiner Bescheidung.
So Gas. Bei einer nicht vorhandenen Bescheidung.
Das ist eine Annahme von dir. Da ist was Bescheidenes in mir.
Das stimmt.
Das ist. Aber die Tendenz, das mit Übertreibung, also mit Übertreibung darauf aufmerksam zu machen, dass was Bescheidenes in dir ist, das funktioniert nicht immer so, dass man das dann als bescheiden sieht.
Aber Moni, du weißt, wenn du was Wichtiges zu sagen möchten kannst, hör zu, dann musst du dir was einfallen lassen.
Oder es genügt, einfach selbst Spaß dran zu haben, an dem, was man so sagt und was man dann kümmert. Ja. Das kann ja auch dann niemand widersprechen, der nicht zuhört. Oder zumindest welche Argumente will man da finden.
Gerade die Bescheidenheit hat mich still gemacht.
Ja, wo kein Kläger ist, ist da keine Gerichtsentscheidung. Okay.
Der Moni, ich danke dir für deine tolle E-Mail. Die habe ich wachgerüttelt.
Okay, wie kann das denn sein?
Ich war so ein Wort, weißt du, nach dem Motto, okay, geht auch ohne, aber irgendwo, da hat was gefehlt. Das Fakt dazu, da war irgendwie energetisch Leck in mir. Ist so.
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich ja jetzt mal sein. Hatte ich dich schon von der Liste genommen, die ich jede Woche rausschicke, was hier Satzang stattfindet.
Hast du gemerkt?
Ja, weil ich gesehen habe, das ist einfach, keine Energie dafür da. Kein Interesse, ist einfach abgestorben. Oder was anderes an dessen Stelle. Und dann hatte ich plötzlich den Impuls, ich der Deva gegenüber habe ich das geäußert. Ich glaube, ich schicke dem Wolfgang eine separate Einladung.
Oh,
ich und dann habe ich dich wieder auf die Liste gesetzt. Beziehungsweise habe ich die Einladung an dich separat geschickt und dich dann wieder auf die Liste gesetzt, nachdem du reagiert hast. Für die wöchentlichen Einladungen von Satzang Lehmann.
Ja, da gehört.
Aber das führt natürlich dazu, dass man denkt, wenn man etwas tut, dann hat es eine Wirkung, die man beabsichtigt. Und das ist natürlich schräg. Also von daher voll daneben. Reiner Zufall. Dass es geklappt hat.
Das soll bloß sein.
Oder gut eingestimmt in das, was anstand zu unterrichten. Ja. Das Tor ist im Laufen. Nur wenn man gerne draußen bleibt, ist es halt so.
Ja. Habe ich es entschieden, dass ich nicht kommen wollte?
Nein, nein. Es gibt ja auch keine Vorwürfe.
Ja.
Das ist, wie es ist. Musst du jetzt mal auf alles anwenden? Alles an? Wenn du es nicht entscheidest, dann ist es gut.
Ist schwer, das so anzunehmen, dass man nicht entscheiden kann. Also das ist schon schwierig. Bei dem Rückblick sagt man dann, warum, wieso, weshalb? Und da kommen die Fragen auf.
Allein die Idee, dass man das annehmen muss, ist schon wieder die Geschichte.
Ja, kann man dann annehmen, ja.
Es ist, wie es ist. Und wenn der Moment reif ist für dein System, das so auszudrücken, würdest du es tun. Ansonsten nicht. Und macht nicht viel Sinn, sich dauernd Gedanken drüber zu machen. Nur in Momenten, wo du eben siehst, du würdest dich sonst dafür verantwortlich machen für das, was du tust und für die Folgen und schuldig fühlen, kann es hilfreich sein, wenn die entsprechende Bewusstheit da ist, die dir das serviert.
Ja, kann sein.
Dafür ist es gut, hilfreich und auch zu sehen, andere können auch nicht anders. Also die Dummheiten, die anderen machen, was wir ja zeitnah jetzt erleben, es geschieht ja immer mehr Dummheit und eine Dummheit nach der anderen zieht die nächste an und so weiter. Das ist, wie es ist. Auch nicht verantwortet. Was passiert? Und wenn daraus nur ein wenig Mitgefühl entsteht, ist es cool. Also beginnen mit sich selbst und dann anzuwenden auf alles andere außerhalb von uns.
Ja, klar.
Und solange das nicht wirklich deine Wahrheit ist, macht es auch nicht Sinn, danach zu leben. Weil wie willst du es hinbekommen? Du bist dann in ständigen Vorhaltungen von dir selbst oder Ideen von dir selbst, was du jetzt können solltest. Oder eben lassen können solltest. Also es ist besser dann nach der Wahrheit zu leben, die jetzt deine ist.
Und ja, ja.
Dafür total zu gehen, sonst lernst du dir untreu zu sein.
Eine Doppellüge quasi dann.
Das ist dann eine Doppelte, ja.
Genau.
Und das ist ja legitim, wenn man den Wunsch nach Freiheit hat, die auch anzustreben. Aus der persönlichen Identifikation mit den Eigenschaften. Ich will das. Nicht falsch. Also, wenn wir aus der Position sagen würden, irgendwas ist falsch, ist es falsch, ja.
Ja,
das wäre auch schon wieder falsch.
Kein falsch.
Kein falsch. Trotzdem ist natürlich immer auch Ja und Nein zu allem Möglichen, was passiert.
Ja.
Auch jetzt in der Zeit ist auch nicht falsch.
Das ist nicht persönlich. Persönlich.
Und persönlich genommen.
Mhm.
Kannst du die Perspektive mehr und mehr einnehmen, was ja durch vermehrte Meditation und Öffnung in das, was wir sind, auch passiert, hast du automatisch einen gewissen Abstand zu dir selbst. Und daran kannst du ja schon sehen. Also wenn ich zu mir Abstand, in Anführungsstrichen alles, ich zu mir Abstand haben kann, was bin ich denn von dem? Bin ich der Abstand, das Betrachten von dem, wodurch der Abstand sich dokumentiert, oder bin ich das, was da gesehen wird? Kann ich da sein bei dem, was gesehen wird, wenn ich die Position einnehme des Sehens von dem, was gesehen wird? Und da bist du schon bei der Qualität des Sehens. Das ist das mehr das, was du bist. Also
ja.
Und das bedeutet, du kannst alles sehen, was in dir passiert. Kannst du es dann sein? Ja, wenn du doch eine Distanz dazu hast, dürfte keine da sein. Und das besagt ja schon, dass wir eigentlich immer in einer unpersönlichen Perspektive leben.
Eigentlich.
Ja, ja. Tatsächlich. Ja. Können wir sagen, tatsächlich, vielleicht besser gesagt. Aber uns die Sinne was anderes präsentieren.
Ja, klar.
Und das nur so lange, wie sie eine Interpretation sind von dem, was gesehen wird. Wenn klar gesehen wird, was ist, das ist Freiheit, dann ist keine Identifikation, keine Interpretation mehr und dann deswegen auch keine Identifikation mit dem, was da passiert. So, dann ist ganz klar, das, was da auftaucht, das kann ich nicht sein. Bei anderen geht es genauso. Die können das genauso wenig sein, sondern siehst du möglicherweise irgendwann weiter geöffnet in diese Ebene der Erkenntnis, in der Meditation plötzlich, da ist ja eigentlich niemand in mir. Dann weißt du es aus eigener Erfahrung und vielleicht hält es sich dann. Es wäre dann Aufwachen. Aufwachen heißt, dieser Faktor ist weg für einen gewissen Zeitraum. Und verwirklichen heißt, es taucht nie wieder auf.
Ganz bescheid, ich finde ja diese Auf- und Abs, weißt du, weg, hoch, weg, also ständig dieses, und die Meinung zu haben, jetzt kann ich dranbleiben, ohne dass ich mich dafür interessiere und fokussiere, weißt du, dass ich diese Glaube nicht habe. Wieder.
Ja, das ist schon, dass dafür keine Aufmerksamkeit notwendig ist.
Genau, ja.
Da drin zu verweilen.
Und Selbstsäuber. Das ist aber nicht so. Überhaupt nicht.
Das ist das Verführerische, dass es eben so passiert, ohne große Mühe auch, für dich auch. Und das ist auch verständlich, weil in dem taucht ja auch nicht der direkte Impuls auf, es muss jetzt was anders sein. Das ist ja vor allem aus der Sicht des Defizits so. Also wenn für dich das, wie es gerade ist, nicht stimmt, dann ist natürlich der Versuch zu sagen, so jetzt widme ich mich meiner Natur. Bist du aus deiner Sicht da schon angekommen? Ich meine, wie viel Anstrengung muss man da oder sollte man unternehmen?
Ja.
Aber es braucht dann eben die Wachheit prinzipiell, die kann man auch nicht machen, wenn das dann nachlässt, was ja immer passiert. Das hält sich ja nicht, solange das Ich noch existiert.
Genau.
Dass dann eben wieder die Aufmerksamkeit da ist wie davor. Aber die ist dann darin verloren gegangen und ist so, als würde sie nicht mehr existieren. Richtig?
Stimmt.
So, das ist das Dilemma.
Ja.
Tatsächlich können wir ja sagen und auch sehen, da ist ja dann auch niemand, der eigentlich da sein müsste und der immer wach ist und dann sagt so, jetzt Jungs, jetzt die Aufmerksamkeit wieder da haben, damit sich das wieder öffnen kann, was da eben war und damit dann potenzieren kann.
Was genial
ist. Da ist auch niemand.
Naja, es gibt schon Impulse, entweder mal, da höre ich einen Chat und er passt gerade im Moment. Oh krass, was uns fällt, passt dann gerade im Moment total. Das ist doch Wahnsinn, oder? Es ist Wirkung einfach, was geschieht. Gerade so, wie es an der Waldkarte ansteht. Genau.
Mhm. Ja. Alles andere steht auch an.
Naja.
Außerdem.
Alles steht an.
Das ist auch eine Fügung. Und manche Fügungen sehen so aus, als wären sie überhaupt nicht zu unseren Gunsten. Aber erweisen sich dann, dass du dann plötzlich darin bist.
Im Nachhinein.
Genau. So. So, und was ist dann jetzt das, was dann bewirkt, dass...
Das sowieso.
Ja, äußerst schwer zu bestimmen. So, daher wäre aus der Sicht die Haltung gut. Laufen lassen, was auftaucht, schauen, was es mit dir macht und zu sehen, welchen Anteil du daran hast.
Raushalten, fokussieren, wenn es geht.
Wenn es geht. Für Menschen, die sich gerne als ohnmächtig erfahren, ist das eine schwierige Haltung.
Ja, klar. Ja.
Daher ist es dann ganz gut, dass die nicht auf die Idee kommen, sie sollten immer daran denken, dass sie nicht Handelnde sind, während sie Angst davor haben, nicht Handelnde zu sein und dann sich wieder als Opfer sehen oder der Ohnmacht ausgeliefert. Von daher ist es dann für Menschen, die da stehen, eine Gratwanderung. Dann ist es besser, dass sie erstmal ihr Selbstbewusstsein stärken und aus der Ohnmacht rauskommen. Also relativ in Anführungsstrichen gefestigtes Ich haben. Und dann können sie es wieder entgrenzen. Also die Wahrheit ist nicht für jeden, also nicht in jedem Moment für jeden brauchbar, nutzbar. Aber die Qualität, also das Verständnis davon, jedenfalls Bewusstheit darüber, ist nicht für jeden jederzeit nutzbar, aber die Energie immer, weil die Basis, die wir ja so zusammen nicht teilen, aber die, das ist, was wir sind, ist ja in jedem präsent.
Das ist ja nicht gut, ist immer gut, wenn es dann so ist. Also ja, kein Ja und kein Nein, ist ja immer ein Ja eigentlich da. Also zur Wahrheit kann man ja nicht sagen, heute ist gut, manchmal war nicht gut. Also das ist ja immer präsent und da.
Ja, da gibt es keine Instanz, die ein Ja oder Nein äußern könnte.
Genau, oder nuanciert die Wahrheit.
Selbst das geht ja gar nicht.
Ja.
So, also auf der energetischen Ebene ist bei jedem ein Zugang. Sonstens wäre, wenn wir jetzt hier Satsang haben, niemand anwesend. Hätte nicht eine gewisse Resonanz auf der energetischen Ebene.
Ja.
Ob das Verstehen passiert oder nicht, ist eine andere Frage. Ist nicht so entscheidend. Wenn das Verstehen das Wesentliche wäre, könnten wir es ja nutzen, könnten wir es sofort umsetzen, weil wir es verstanden haben. Aber wir sehen ja, wenn die Energie sich in uns ändert, ist das, was wir glauben, verstanden zu haben und wir es dann ausführen können, nicht mehr präsent.
Genau.
Dann können wir sehen, was ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist die Energie. Also für unseren Energiehaushalt entsprechend zu sorgen, ist das Zentrale. Und demnach dann gleicht sich dann die Erkenntnis, die man hat, dem Energielevel an, auf dem man ist.
Das ist der Nährbodenenergie dann für dich.
Ja. Nachdem alles schon vollzogen ist, energetisch, kommt dann die Beweisführung anschließend.
Genau.
in der Idee, man hat es gemacht.
Genau. Ist gut gemacht.
Auch noch.
Danke.
Gerne. In dem neuen Buch, was als nächstes kommt, was ich gerade in den letzten Zügen, in den letzten Seiten bin, der Korrekturen, da war ein Kapitel drin, wo ich im letzten Retreat etwas zu diesem Robotersein gesagt habe. Also das war die Folge davon, dass wir ja nicht bestimmen, was wir tun, heißt, wir führen ja nur aus. Und es etwas anderes bestimmt, dass wir es ausführen. Und ich habe aber angesehen, das kann niemand nehmen, und habe es rausgestrichen, das Kapitel. Ja, weil da auch in der Verlage drin war, ja, wir sind was, das ist ja unmenschlich, wenn wir nur noch meine Roboter sind, die nur funktionieren und so weiter. Das habe ich rausgestrichen.
Roboter gibt es genug eigentlich unter den Menschen.
Du bist trotzdem einer. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, dann muss ich das verteidigen, nur es ist eben in der Form, wie es da drin stand, für die Eingeweihten okay, aber für jemanden, der das Buch dann liest und der da nicht dabei war und diesen Zyklus nicht verfolgt hat in dem Zusammenhang, ist es zu hart. Weil wir bleiben ja nach wie vor Mensch und als Mitgefühl. Aber selbst das Mitgefühl ist nicht etwas, was wir bestimmen. Das ist ganz wichtig zu wissen, oder wenn Zuneigung auftaucht, ist nicht, was du bestimmst. Du bestimmst nicht, ob und dass du jemanden liebst. Sondern Liebe ist, plötzlich taucht jemand auf und sagt, ich liebe dich. So passiert es.
Aber Roboter ist doch noch was anderes. Ich meine, das ist die Vorstellung, die man hat vom Roboter.
Deswegen habe ich es auch rausgenommen, weil das irreführend sein kann. Aber die letzte, das ist ein Funktionieren, das aufgrund der Mechanik besteht, die in uns wirkt. Ja,
es ist eine bestimmte Mechanik.
Na, ist eine immer wiederkehrende Form von Ausdruck von deiner Persönlichkeit, die dich dadurch definiert, dass sie bestimmte Dinge wiederholt und sich daran festhält. Das ist nichts anderes als eine Mechanik. Das meine ich damit.
Das ist gemeint.
Der Automatismus, der sich mit einer bestimmten Energie zwangsläufig ausdrücken muss. Natürlich gibt es da mehr Variable als beim Roboter, deswegen habe ich es ja auch
ausgedrückt. Nein, das stimmt, jetzt habe ich es kapiert.
Gut, alles klar. Ja, aber wenn man es so sieht, ja, wo endet da die Einflussnahme oder wo fängt sie an? Gut für sich selbst rauszufinden. Wolltest du aktiv werden oder
nicht unbedingt? Hier machen von Sascha.
Ja.
Ja, ich kann die Fragen auch hier stellen. Ich dachte vielleicht mit einem Interview oder so.
Das
ich kann das auch gerne hier machen.
Das ist dir beliebt.
Ich muss dann gucken, wie ich das multitaskingmäßig so hinkriege, aber ich werde es probieren. Also ich habe mir ein paar Fragen zur Befreiung aufgeschrieben. Dachte.
Ich kann sie auch vorlesen, wenn du überfordert bist.
Ich habe sie ja auch durcheinander. Nein, ich versuche das so.
Du gibst sie mir, ich bin unterfordert.
Aber das ist nur wenn es jetzt passt. Also ja, nicht, weil du was anderes vorhattest.
Nee, ich hatte gar nichts vor.
Ich habe aber sogar die 10 Fragen. Ich hatte nichts vor.
Ja, die erste Frage ist: Befreiung die einzige Möglichkeit, glücklich zu sein? Manchmal scheint es ja so, dass man Menschen sieht, die fröhlich lachen und sich in ganz Spiritualität keine Gedanken machen, und dann beneidet man die manchmal.
Vor allem, wenn sich nicht gleich bei den ersten Bemühungen, sich seiner Natur zu widmen, die Glückseligkeit
zeigt. Genau. Ja. Aber manchmal ist das ja eine regelrechte Durststrecke, die man da bewältigt.
Ja, kann man glücklich sein, ohne verwirklicht zu sein? Das ist die Frage des Maßes von glücklich sein oder woran man das festmacht. Man kann immer nur, und das ist auch für all die, die ihre Natur nicht kennen oder nicht verwirklicht sind, dasselbe Prinzip von glücklich sein ist, dass nichts, was die Ursache dafür ist, das Glücklichsein ist. Also kein äußeres Objekt, kein äußeres Element oder Ereignis, sondern einfach, weil du das bist, was du bist, bist du glücklich. Das ist aber für Menschen, die nicht von sich sagen, hier ist Verwirklichung passiert, eben nur in den Momenten der Fall, wo ihre Wünsche sich erfüllen oder wo kein Antrieb ist, irgendwas managen zu wollen. Und auch dann ist es nur eine Widerspiegelung von der Glückseligkeit, die ist, wenn es keinen Umstand braucht. Also für jemanden, der sich nicht sagt, hier ist Verwirklichung passiert, passiert es nicht, dass einfach ohne einen Grund diese Qualität von Glückseligkeit auftaucht. Trotzdem kann so jemand sagen, aus seiner Sicht, in Bezug auf die Erwartungen, die man an das Leben hat und oder die Vorstellungen, die man hat, die Wünsche, die man hat und was sich dann in seinem Leben ausdrückt, kann man dann von sich aus sagen, man ist glücklich, nur ist man es absolut gesehen trotzdem nicht. Weil man nie glücklich sein kann, solange noch eine Ich-Idee da ist. Das heißt also, das, was wir als Glücklichsein nennen und diese Aufregung, die damit verbunden ist, zeigt sich dann nur bis zu einem gewissen Grad. Und da es diese Notwendigkeit gibt, im Prinzip für jeden, ist jeder, der eben das nicht lebt, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, ein Stück weit unglücklich. Weil eben diese Qualität der Verwirklichung fehlt. Das heißt, fehlt diese Qualität der Verwirklichung, dann lebst du in einem Defizit. Lebst du in einem Defizit, hast du das immer vor dir, dass du es erlösen musst, weil es nicht aushaltbar ist, dass man in einem Defizit ist. Und das größte Defizit für uns ist nicht sich zu kennen. Größeres gibt es nicht.
Also wenn ein Mensch manchmal durch Zufall oder warum auch immer einfach so glücklich ist, dann hat er praktisch, dann ist es deshalb, weil er praktisch da schon mal ein Stück befreit ist, also dass er da schon Teil dran hat vorher. Könnte man das so sagen?
Ein Teil daran halt vorher.
Also dass er im Prinzip in dem Moment zum Beispiel keine Gedanken hat und dass einfach dieser Zustand der Befreiung jetzt, dass das so ein Einblick ist. Und diesen Einblick, den kann jeder einfach so bekommen, auch manchmal.
Kann jeder im Prinzip jederzeit bekommen, einen Einblick darin. Mhm. Ja.
Zweite Frage. Wie ist der Zusammenhang zwischen Befreiung und Askese? Die Frage ist mir deshalb eingefallen, ich denke an Jesus in der Wüste oder an Buddha, der sich zum Skelett abgemagert hat. Und selbst Ramana saß in der Höhle, wo ihn die Ameisen angefressen haben und andere Wesen. Und ich frage mich dann, ist das sozusagen, dass die Erkenntnis, dass Leben Leid ist, so forciert? Passieren, um irgendwie die Befreiung zu erlangen? Oder wie hängt das zusammen? Ist das, du sagst ja manchmal, macht euch einen guten Tag, macht euch eine gute Zeit. Irgendwie. Das scheint nicht so zu so klingen, als sei Askese ein notwendiger Schritt dahin.
Es gibt da keine Regel. Für den einen muss es wohl so sein, dass er daran glaubt, dass wenn er die äußeren Umstände ändert, im Körper selbst den abzumagern, ist ja auch ein äußerer Umstand. Oder entsprechend Tapas zu machen, also spirituelle Übungen, die dich an dein Limit bringen, Fasten ohne Ende, keine Nahrung zu dir nehmen und so weiter, all das. Das ist ja die Verwechslung damit, dass wir glauben, wenn wir die äußeren Umstände ändern, den Körper sozusagen ignorieren oder versuchen zu ignorieren, dann führt es dazu, dass wir uns befreien. Aber die Befreiung ist ja immer die der inneren Anhaftung an irgendwelche äußeren Umstände. Und nicht die äußeren Umstände zu ändern. Weil die äußeren Umstände wird man nie so gestalten können, wie man glaubt, dass es für die Befreiung nötig ist. Und auch nach der Befreiung hat man nicht die Möglichkeit, das zu tun. Die sind nie in deiner Macht. Aber ob die innere Haltung die ist, dass du daran anhaftest oder nicht, das macht den Unterschied. So, also wahre Askese ist, sich von der Identifikation dieser Form und den Tendenzen da drin zu lösen. Das ist wahre Askese. Nicht keinen Käse mehr zu essen. Weil davor der Käse das Ass war. Ja. Daher kommt das wahre Askese.
Also konkret im Beispiel von Buddha, der ist ja mit so einem Kreis von Gleichgesinnten umhergezogen und die haben sich ja versucht, so gegenseitig zu überbieten in Askese. Und dann, als er die Befreiung erlangt hat, hat er zu denen gesagt, das ist gar nicht notwendig. Ihr müsst das gar nicht machen. Aber jetzt ist die Frage, war das jetzt eine notwendige Vorstufe für ihn, dass er das überhaupt erkennt, dass das gar nicht nötig ist? Oder ist es von vornherein gar nicht notwendig, dass man sich irgendwie von der Welt zurückzieht und die ablehnt auch?
Das hängt mit der jeweiligen Struktur dessen oder derer zusammen, die befreien wollen, auf welche Weise sie das verstehen, wie Freiheit zu erlangen ist. Und dementsprechend drückt sich das dann aus. Es gibt da keine Regel, was sein sollte und was nicht sein sollte, weil man kann ja auch einfach, ohne dass man irgendwas dafür tut, erwachen. Also es ist nicht von Umständen abhängig, letzten Endes. Wenn wir nicht sagen, es ist von dem Umstand abhängig, dass in dir nichts ist, worin das Bewusstsein oder woran das Bewusstsein gebunden ist, sodass der Fokus in Richtung von Freiheit nicht existiert oder nicht sein kann. Also solange noch zu viel im System ist, kann die Aufmerksamkeit nicht in sich selber ruhen. Und dann ist natürlich auch Befreiung nicht möglich. Befreiung ist davon abhängig, dass die meisten Aspekte in einem selbst sich aufgelöst haben, beziehungsweise die Aufmerksamkeit davon weggezogen wurde und nicht mehr da weilt oder nie da weilte. Es gibt ja Menschen, die haben eine ganz dünne Decke und wenn die durch ist, dann ist schon Verwirklichung.
Also es gibt da keinerlei allgemeingültiges Gesetz. Für die einen gilt das, für die anderen, die müssen da durch.
Letzten Endes, was zählt, ist in dem System das Prinzip von Befreiung so verankert, dass der scheinbare Inhaber dieses Systems dafür gehen muss. Also sich der Freiheit widmet. Und dann hängt es von der jeweiligen Struktur ab, auf welche Weise das passiert. Und dann mag es so aussehen, als müsste eine lange Strecke von Leiden durchlebt werden, so wie es Buddha dann vorgemacht hat, ja, und wie man das ihm dann nachgemacht hat. Ich habe ja auch erzählt, dass Papaji selbst auch versucht hat, dem Bild, was er von ihm gesehen hat, zu entsprechen, indem er sich versucht hat, abzumagern. Und seine Mitschüler haben ihn in der Schule dann Buddha genannt. Ja. Das Attribut hat er dann wenigstens schon. Aber dass sich Leid ausdrückt oder dass die Schwere des Lebens auf einem lastet, ist ja nicht eine Entscheidung, die man trifft, sondern das ist eine Last, die man hat, die mit der Struktur des Systems zusammenhängt. Und da gibt es keine Richtlinie nach dem Motto, du müsstest leiden, obwohl du in deiner Struktur es gar nicht hast, dass du leiden müsstest. Ja? Sondern eher dein Weg, der ist, dich aufzuhellen. Also energetisch und stimmungsmäßig natürlich auch. Und alles bestimmen die Energien. Und wenn es ansteht, dass Leid so und so lange dauert, dann dauert es so lange. Keine Chance, das zu ändern. Aber es ist keine Voraussetzung dafür, dass man sich der Freiheit widmet, weil es gibt ganz viele, die leiden, wie auch heute Morgen gesagt, 99,9% sind es ja nur. Und wer von denen interessiert sich denn wirklich für die Freiheit? In dem Maße, wie wir das hier anbieten. Es müsste ja dann, wenn Leid das Zugmittel ist für Freiheit, müsste sich ja jeder dafür wahnsinnig interessieren. Passiert aber nicht. Also entscheidend ist der Antrieb im Inneren. Ob man leidet oder nicht, das ist entscheidend. Ist da wirklich eine Sehnsucht nach der Freiheit, weil es zu dem Ausdruck in dem System gehört und weil sich auch bestimmte Ebenen erlösen, die das vorher verhindert haben oder nicht sichtbar gemacht haben oder bestimmte Energien, die ausgedrückt wurden, dann eben Freiraum bieten für das, was danach kommt. Liegt aber nicht in einer Entscheidungsbefugnis von irgendjemandem. Und nichts ist eigentlich die Voraussetzung dafür, außer dass da der Zug in Richtung Wahrheit geht.
Okay. In unserem christlich geprägten Kulturkreis gilt es als Frevel, nach Freiheit zu streben. So habe ich das empfunden, lange Zeit. Es gibt nur einen Gott und aber auch nur einen Sohn Gottes. Ist unsere Kultur damit ein nahezu unüberwindbares Hindernis für Befreiung? Also haben es die Inder zum Beispiel leichter, weil die einfach gar nicht diesen Anspruch haben, dass nur einer das geschafft hat oder schaffen kann.
Ja, die Inder schaffen sich ja alle ihren eigenen persönlichen Gott oder unpersönlichen Gott, den sie dann anbeten und dessen Facetten dann, weil sie sich damit identifizieren mit ihrem eigenen System, dann sie darin unterstützen sollen, das auszudrücken, was zu ihrem Leben gehört. Das ist mir noch nicht untergekommen, dass es ein Frevel sein soll und dass die Kirche das lehrt.
Ich habe das so empfunden. Das ist meine persönliche Geschichte, die hier jetzt reinspielt. Aber das war zum Beispiel so, als ich anfing zu meditieren, da war das in der Kirche total verpönt. Weil das nämlich als der Versuch der Selbsterlösung dargestellt wurde. Und das war, also erlöst kann man nur werden, wenn man in der Kirche ist und an diese Sachen glaubt. Also ich habe das so empfunden. Das war für mich ein Frevel am Anfang, an indische Gurus zu glauben oder sowas. Also daher kommt die Frage. Ich habe aber das Gefühl, dass ich da nicht ganz alleine bin, auch wenn die Kultur jetzt nach peu à peu dieses Christentum auch ablegt und so, aber das ist irgendwie noch drin. Und ich spüre das auch, dass das für mich ein großer Schritt war, zu sagen, Schluss damit, ich will da auch mehr Demokratie so haben.
Ja, wo die gerade entschwindet. Ja, es ist gut, den Wunsch zu haben. Also wenn man betrachtet, was Jesus wirklich ist und was die Kirche daraus gemacht hat, sind das ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also da ist ja wirklich jemand, der beides dem verwirklicht ist, wie weit das letztendlich ist. Man sagt ja immer nur, eigentlich war er es noch nicht, als er am Kreuz wurde, hat er dann die Salbung bekommen, dadurch, dass er am Kreuz hing und dann erlöst wurde von Gott und ist jetzt nicht mehr als Jesus, sondern Christus. Gut, also wir können nichts Genaues darüber sagen, aber wir können sagen, dass der Einfluss, den er hatte, gigantisch ist. Weil er ja nach wie vor noch wirkt. Und wenn er verschiedene Formen von Nachwirkungen auch und Nachbeben mit sich gebracht hat. Wobei ich dann nicht sagen will, das sind seine unerlösten Aspekte. Aber natürlich diese Position von Gottes Sohn und das exklusiv und sonst niemand, das ist natürlich dramatisch. Auch wenn er gesagt hat, die zu Gott wollen, die müssen durch mich sozusagen kommen. Damit aber ist eher zu verstehen die Position eines Verwirklichten, der sagt, es wäre gut, das ist mit heutigen Worten so ausgedrückt, es ist die beste Sadhana, ist, wenn du bei jemandem sitzt, der Freiheit repräsentiert. Ja, das ist eigentlich damit gesagt. Und wie man es dann wörtlich wiedergegeben hat, bezüglich dessen, was er wirklich gesagt hat, das vermute ich mal, das geht dann eher in die Richtung, wie du es jetzt sagtest. Letzten Endes ist er jetzt ein Verwirklichter, also in meinen Augen war es immer schon ganz früh, bevor ich mehr über Religion wusste. Und ich dachte aber auch, das ist ein unerreichbares Ziel. Ganz klar. Deswegen war ich für mich selbst sehr überrascht, als sich das für mich geöffnet hat. So, also da wir ja auch inzwischen Vermittler auf Erden haben, als Instanz, die vornehmlich in Rom sitzen, aber auch sonst wo, je nachdem, wo es am meisten fleischliche Lust zu leben gilt. Kennt ihr die Geschichte des Papsttums und heute mit den Missbrauchsgeschichten sehen wir das ja auch. Also es ist gut, dass dann da ein vermeintlicher Vermittler überflüssig wird, weil man sich auf diese Ebene nicht herablassen sollte, das als einen Vermittler zu betrachten. Also es ist wichtig, dass man im Hinblick auf Befreiung seinen eigenen Anspruch geltend macht. Sagen wir es mal so, wenn wir das jetzt als Kontrast nehmen zu dem, was du gesagt hast. So, und wenn es wirklich einen Frevel geben könnte, den man selber verursacht oder für den man schuldig ist, dann wäre es der, für den man aber nicht schuldig ist, seine Lüge zu leben, als zu glauben, man ist eben nur Mensch. Also das ist eigentlich der Frevel, dass dadurch dann sicher vermittelt wurde, also du kannst da nicht sitzen, du bist nicht das, was Gott ist oder Gott repräsentiert. Das ist mehr die indische Sichtweise auch, dass diese Götter, an die man dann zu denen man betet, ja eigentlich eine Qualität repräsentieren, nicht jetzt speziell einen menschlichen Ausdruck. Es geht da in deren Anschauung schon darüber hinaus. Aber ich würde deswegen nicht sagen, dass es in Indien viel mehr Verwirklichte gibt als hier bei uns. Und nur weil die Bedingungen besser sind oder weil das nicht so von Seiten der Kirche, wie es hier der Fall ist, unterbunden würde, nach dem Motto, den Anspruch zu haben, zu sagen, ich bin das, was Gott ist. Das ist ja Ketzerei. Also von daher hast du ein Stück weit recht. Aber der Beginn, die Essenz davon, ist natürlich Freiheit selbst. Also Jesus würde nie das leben, was die, und ausdrücken, was die Kirche ausdrückt. Niemals.
Ja.
Ich dachte gestern auch, dass er dann eigentlich in die Kirchen gehen würde und die auch schon mal ein bisschen durcheinander bringen würde, die da in der Kirche wirken.
Den Tempel stören.
Den Tempel stören.
Ja. Du sagst, dass die Ich-Idee Angst und Minderwert bewirkt. Wie kann man als spiritueller Sucher mit einer Ich-Idee überhaupt für sich Verwirklichung für möglich halten, obwohl sie so selten ist? Du hast eben selber gesagt, du seist fast überrascht gewesen, dass das bei dir auch passiert ist. Das ist, ist der ja in einem Teufelskreis. Dieser Minderwert, der fällt ja erst weg, wenn die Ich-Idee weg ist. Wie kann man sich das überhaupt sowas zutrauen? Diese Freiheit.
Der Minderwert fällt ganz weg, wenn Verwirklichung ist, das ist wahr, aber lässt sich vorher auch schon reduzieren, sonst gibt es gar keine Chance. Also das ist nicht so, dass das eine totale Verhinderung wäre. Und wer sollte sonst für die Freiheit gehen, als der, der sich eben als nicht frei sieht oder leidvoll sieht oder unzufrieden, unglücklich. Was entscheidend ist letzten Endes diese Sehnsucht. Und ob man es für möglich hält oder nicht, spielt eine untergeordnete Rolle, weil die Sehnsucht dich dahin treibt, wo du energetisch hingehörst. Also aufgrund deiner Themen, die du hast und der Möglichkeiten, der Qualitäten, die du in dir hast, wirst du dahin getrieben, das zu tun. Auch wenn du es auf der bewussten Ebene nicht für möglich hältst. Aber die unbewussten Ebenen sind nun mal die, die in uns dominieren. Das heißt, die bestimmen, was letzten Endes durch das System ausgedrückt wird.
Also am besten ist es, sich gar nicht so viel Gedanken darüber zu machen, ob es möglich ist oder nicht, sondern einfach dem Antrieb folgen.
So ist es. Dass du schaust, ist das etwas, was ich wirklich total will, und ist es das, was du wirklich total willst, wirst du dafür gehen, egal was das Resultat ist. Das ist entscheidend. Es ist ja sogar eine Verhinderung, ständig das Resultat vor Augen zu haben und dann für sich zu sehen, ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Und wer weiß, ob ich jemals dahin komme. Und du bist dann immer mit dem Versagen konfrontiert und mit dem Nichtzustand deiner Qualität, als den im Blick zu haben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, da nicht eine bestimmte Erwartung zu haben, wo du damit landen wirst. Hast du die extreme, totale Sehnsucht, kann die Verwirklichung sich dir gar nicht verweigern. Das ist unmöglich. Ja. Daher geht es zu schauen, so, was ist es, was mich daran hindert, Freiheit zu leben? Also woran hänge ich, mit anderen Worten, weshalb ich nicht das voll im Blick haben kann, was ich wirklich bin? Und dann auch nicht dazu stehen kann.
Also es nicht zu wissen, was ich will, das Tor zur Freiheit.
Es nicht zu wissen, was ich will, wie meinst du das jetzt?
Ja. Die Leute wissen ja alle, was sie wollen.
Aber glauben das, das zweifle ich an. Ja, das stimmt. Ich auch. Sie glauben es, dass sie es wissen, was sie wollen, weil keiner weiß, was das Resultat ist. Und alles ist im Bereich der Vorstellung. Das schon mal auf der Ebene. Und wir sehen ja, dass nicht wirklich sehr viele so konsequent sind, dass sie dabei bleiben. Weil nun mal eben auch die unterbewussten Aspekte der dominante Faktor bei uns sind. Das heißt also, du kannst in deinem Bewusstsein denken, ich will die Freiheit, aber in der Praxis drückt sie sich nicht aus durch dich, weil du mit allem anderen beschäftigt bist und nicht mit der Freiheit. Und dann können wir sehen, okay, aha, die Energie geht da nicht hin. What to do?
Hermann, bist du fertig?
Noch nicht ganz, aber es sagt nichts mehr.
Dann die nächste Frage, die bezieht sich auf Erwachen und Aufwachen. Das unterscheidest du ja. Und man liest in spirituellen Büchern viel über so Aufwacherlebnisse und das ist total faszinierend. Verlockend. Das hält einen bei der Stange sozusagen. Aber du sagst, Aufwachen ist eigentlich was prinzipiell anderes. In der Regel auch sanfter, nicht so ein Feuerwerk.
Das ist deine Worte.
Das
ist deine Worte.
Ja. Nee, dann schilder das nochmal.
Erwachen oder aufwachen und dann erwachen. Also für mich ist das diese Reihenfolge. Erwachen ist das Prinzip von Verwirklichung für mich. Wobei ich den Begriff nicht gerne nutze, aber man nutzt ihn so, deswegen nutze ich ihn auch, damit man sich verstehen kann. Ist im Prinzip nicht voneinander verschieden. Also das Prinzip von Aufwachen und das Prinzip von Verwirklichung ist dasselbe, dass da diese Ich-Idee abgetaucht ist. Der Unterschied zwischen Aufwachen und Erwachen ist dann der, dass die beim Erwachen abgetaucht bleibt, nie wieder auftauchen kann. Beim Aufwachen ist es möglich, dass sie noch nicht, also es so aussehen kann, dass sie weg ist, sie aber noch nicht weg ist. Das heißt, sie wieder auftauchen kann. Und dann wäre eine weitere Sadhana oder weiter Fortführen der Öffnung in das, was man ist, auf bewusster Ebene nötig. Das ist, was den Unterschied macht.
Ja, interessant, dass ich mir das irgendwie anders verhalten habe. Ich dachte, dass ich habe das jetzt so in Erinnerung, dass Aufwachen also dieses erste Erleben mit viel Aufregung auch verbunden ist oder sein kann und dass beim Erwachen, dass sich das sozusagen das settelt und dass das irgendwie geerdeter ist. So.
Der entscheidende Faktor ist in Bezug auf Befreiung und auch die sogenannte Vorstufe als Aufwachen, dass es um diese Ich-Idee geht. Also diese totale Identifikation mit der Form und den Inhalten, sodass daraus eine scheinbare Identität entsteht, die bestimmt, was sie tut oder nicht tut. Das, was vorher ist und dass da ein tiefes Absenken passiert und vielleicht auch ein verschwindendes Gewahrsein ein Stück weit von bestimmten Aspekten von dir, dass es total still wird und, ist noch nicht das Abtauchen der Ich-Identität. Das heißt, du kannst davor diverse Erfahrungen gemacht haben und es gibt Lehrer, die auch sagen, bist du einmal in tiefer Stille, war das Aufwachen. Das ist totaler Quatsch, weil es ist ein Riesenunterschied, ob diese Ich-Idee nicht mehr da ist. Von daher muss man mit der Schilderung dessen oder mit der Bewertung dessen, was das Aufwachen ist, muss man einfach vorsichtig sein. Sonst verwechselt man das einfach miteinander und mit bestimmten Öffnungen, die eben noch nicht das sind. Und das ist das Sinn, auch wenn viele sagen, ja, ich war ja so tief und das ist ja klar, da habe ich keine Beweise mehr von mir gehabt. Ja, aber danach ist es sich wieder aufgetaucht. So, damit war der Zustand von dir zwar vielleicht eine tiefe Öffnung, aber nicht der ohne ich. Und das ist ein Unterschied. Deutlicher Unterschied.
Dann weiter zum Tod. Also, die Angst vor dem Tod führt zum Beispiel zu der Vorstellung an ein Leben nach dem Tod oder auch zur Wiedergeburt, Reinkarnation. Und ich habe an beides schon geglaubt in meinem Leben und habe im Nachhinein auch jetzt gesehen, dass das ist die Angst vor dem Tod, die mich das hat auch glauben lassen, neben der Tradition, in der ich aufgewachsen bin, die mich dazu verleitet hat, das so zu sehen. Aber jetzt stellt sich bei mir eine andere Frage, wenn ich mir jetzt sage, ich bin nicht der Körper, obwohl ich mich so empfinde, dann gerade ich unter Umständen in dieselbe Falle, dass ich wieder mir aus Angst irgendwas sage. Also wäre es nicht bedeutend mutiger zu sagen, ja, ich bin dieser Körper und der vergeht, basta.
Als viel bedeutender oder mutiger wäre es, wenn es den Begriff gäbe von Mut, sich komplett hinter sich zu lassen, also sich dem Tod zu stellen. Das ist bedeutend mutiger, weil die Idee, total identifiziert zu sein mit dem Menschsein, dich nicht in die Not bezüglich des Todes bringt, ist eine Täuschung. Denn bist du jemand, der sich als dieser Körper definiert, dann weißt du, dass es vergänglich ist, was deine Existenz oder die Dauer hier angeht. Und damit bist du die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigt, weil du nämlich alle möglichen Haltepunkte suchst, die dir nicht vermitteln sollen, dass du jetzt stirbst. Also, dass es dich noch gibt. Damit bist du die ganze Zeit mit dem Tod beschäftigt. Viel mehr, als wenn du jetzt dich deiner Natur widmest, in der eine Öffnung und Weitung und Transparenz geschieht und Klarheit geschieht und. Und du dann Aspekte hinter dir lässt, über die du dich dann freust, dass du sie sogar hinter dir lässt. Also die genau das Gegenteil sind von der Anhaftung an die Form. Das ist das, was uns zufrieden macht. Das ist auch der Maßstab, dass du siehst in der Form, welche Öffnungen da passieren, dass deine Befindlichkeit in Bezug auf Leid, die du vorher hattest, nicht mehr dieselbe ist. Und das ist auch das, was einen in seiner Öffnung, in das, was die Freiheit ist, eigentlich zieht. Das ist nicht, dass man hört, es wird irgendwann mal so, sondern dass du merkst, wenn ich mich meiner Natur öffne und das nicht bediene, was die persönlichen Tendenzen sind, dann öffnet sich für mich eine ganz andere Qualität. Und dafür gehe ich. Weil sonst hast du das Argument, dass es irgendwann mal passiert, das hat viele vielleicht am Anfang animiert, aber die sind schon lange nicht mehr dabei. Du bleibst nur dabei, wenn du für dich siehst, dass deine Öffnung in das, was du bist, dir ein Resultat bringt. Sonst nicht. Egal, welche Theorien existieren.
Das kann ich bestätigen. Es liegt in der Meditation einfach eine Schönheit an sich. Aber diese Hoffnung, dass man dann erkennt, dass man nicht das ist, für das man sich ständig hält, die ist einfach nicht ausräumbar. Die ist einfach da. Und das ist dieselbe Hoffnung, die auch sonst mit dem Glauben an irgendwas versucht, diese Angst zu überwinden.
In der Hoffnung ist die Angst.
Genau. Die Hoffnung ist ein Ausdruck der Angst.
Der Ungewissheit.
Der?
Der Ungewissheit.
Der Ungewissheit, ja.
Die Angst, dass das, was du anstrebst, nicht möglicherweise nicht passiert. Das ist, was Hoffnung ist.
Also die Hoffnung wahrnehmen, registrieren, aber sich immer wieder distanzieren, wenn es geht.
Darin ist natürlich die Idee begründet, was alles getan werden kann und nicht getan werden kann. Und das wissen wir ja, das ist nicht möglich. Es drückt sich das aus, was sich ausdrückt. Wenn die Faszination in deinem System mehr zunimmt in Bezug auf das, was jetzt schon ist, anstelle das im Blick zu haben, was irgendwann mal sein sollte, ändert sich das automatisch. Also da hilft kein Hinweis im Grunde genommen. Kein Hinweis, außer dass das natürlich auch ein Hinweis ist, dass keiner hilft. Das entweder spricht für sich oder nicht und du siehst, welche Unterschiede es gibt zu deinem Leben vorher und dann als Folge davon, dass du meditierst oder dich öffnest, das spricht dafür. Nichts anderes. Wir sind letzten Endes wirklich praxisorientiert und wir können die Idee mit der Theorie eine ganze Weile aufrechterhalten. Irgendwann mal bricht das System zusammen und merkt, da ist ja gar keine Substanz, wenn ich das nur in der Theorie für mich weiß und nicht lebe. Und du bist nach wie vor unglücklich. Also wenn sich dann auf Dauer in dir nichts verändert hat, welchen Zug hast du dann zur Wahrheit? Den hast du nur, wenn Wahrheit für dich etwas bedeutet. Egal, wie sich das ausdrückt. Nicht primär durch Wissen.
Unendlichkeit. Die hängen in Unendlichkeit und Befreiung zusammen. Kann man zeitliche und räumliche Unendlichkeit erfahren? Oder ist dieser Begriff einfach von vornherein nur ein Konzept?
Das ist der Versuch, etwas zu beschreiben, was man damit, wie du sagst, als Konzept nutzt und nicht wirklich beschreiben kann. Allein Zeit und Unendlichkeit ist ein kompletter Widerspruch. Also Unendlichkeit heißt nicht jede Menge Zeit. Dass der Begriff der Zeit oder Zeit selbst überhaupt nicht existiert. Also Unendlichkeit heißt eigentlich, dass eigentlich nie was passiert. Also dass sozusagen die Unvorstellbarkeit von nicht existierender Zeit. So, und da gibt es keinen Ablauf in dem Sinne, in der Unendlichkeit. Und das ist, was unsere Natur ist, diese Realität.
Meinst du nicht eher Ewigkeit?
Nein, ich meine
Unendlichkeit. Setzt du das gleich, Unendlichkeit und Ewigkeit?
Das ist ein und dasselbe.
Nee.
Aber aus deiner Sicht nicht. Ja. Aber in Bezug auf die Wahrheit schon.
Aber Unendlichkeit ist doch was Räumliches. Ich meine, das ist ein Pfeil, der sozusagen in das Unendliche zielen würde. Aber die Ewigkeit ist immer, die ist ohne Zeit.
Ja, und die Unendlichkeit auch.
Na gut, dann habe ich eine andere Vorstellung. Ja.
Ja. Also gibt es für dich keine Übereinstimmung von Unendlichkeit und Ewigkeit?
Warum gibt es dann zwei Wörter?
Ach, das gibt, meine, viele, gibt auch für die Wahrheit viele Wörter.
Naja, aber die deutsche Sprache ist irgendwie ein bisschen, genau.
Also wenn sich Ewigkeit und Unendlichkeit nicht berühren, dann haben wir beide Begriffe falsch verwendet.
Naja, am Ende spielt es keine Rolle.
Naja, also in Bezug auf, wenn man das als Frage stellt, dann spielt es schon eine Rolle. Ewigkeit hält immer an, richtig?
Ist immer da.
Und ist immer da. Und es hält auch immer an, weil ewig heißt ja, es hält immer auf Dauer an. Es ist auch eine Dauer. Und die Unendlichkeit hört nie auf. Also hält ewig an. Mhm. Und da landen wir genau da.
Wenn wir so sind.
Das war gut.
So, also wie gesagt, der Faktor Zeit gehört für mich da gar nicht rein. Und noch was Ergänzendes zu der Frage? Oder?
Nein.
Okay. Doch, es war noch eine, und zwar die der Erfahrbarkeit oder Nicht-Erfahrbarkeit. Aber wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch keine Erfahrbarkeit. Aber du kannst für dich trotzdem registrieren, dass du nie angefangen hast. Also das war meine Erkenntnis in dem Moment, dass das, was ich bin, schon immer war und das ich auch schon immer wusste. Aber das bezieht sich natürlich auf die Endlichkeit dieser Form oder dieses Ausdrucks. Aber dass ein Wissen, dass das immer schon ist, sich nicht entwickeln muss, nicht neu dazukommt. Und das ist nicht eine Erfahrung, sondern einfach ein klares Wissen in dem Moment, eine Gewissheit. Und dennoch ist es so, Befreiung heißt ja auch die auf der Ebene der ganz banalen Wahrnehmung geht deine Wahrnehmung über die Form hinaus. Du hast nicht mehr die Form im Blick als das feste Instrument von dem, was du bist. Achtest trotzdem darauf, dass du nicht an die Tür kommst und so weiter, und anstatt durchzugehen. Aber die Wahrnehmung von dir selbst ist die der Unbegrenztheit. Sagen wir mal vorsichtig, räumlichen Unbegrenztheit und auch Transparenz. Sodass es für dich und das, was außen um dich scheinbar herum ist, von innen und außen gesehen, keinen Unterschied gibt. Und dass diese Unterschiedslosigkeit, jeden so zu sehen wie dich selbst, nicht als Mensch, als die Form und als die Aspekte von Bewusstsein, die Form ausmachen, sondern als jenseits davon, dass du siehst, das, was da sitzt, das bin ich, aber nicht als die Form, sondern die Qualität von Energie oder Wahrnehmung von Unbegrenztheit. Aber das ist kein Faktor, der mit Zeit zu tun hat.
Also man tritt praktisch ganz aus der Kategorie Zeit aus.
Mit dem, als was du dich siehst, ja. Aber wenn du auf die Uhr guckst und siehst, wie das System altert, dann siehst du es natürlich, dass die Form sich verändert, aber du nicht. Mhm.
Ich möchte auch noch nachfragen, wo du eben das mit der Wahrnehmung erzählt hast. Also es ist die Gewissheit, dass du nicht getrennt bist von anderen.
Ja.
Hat sich dadurch deine Wahrnehmung auch verändert? Also ich meine, jetzt siehst du praktisch das nicht mehr so. Ich meine jetzt nicht, dass du das alles unscharf siehst, aber siehst du die Umwelt anders als vorher? Hat sich die Wahrnehmung auch verändert?
Nein, es ist nicht, dass das Äußere sich dann ändert. Es ist einfach eine innere Qualität.
Ich denke zum Beispiel an so Begriffe wie Aura oder so, dass du dann irgendwie sowas...
Das passiert mal und passiert mal nicht. Ich bin da nicht heiß drauf, weil das einfach letzten Endes darauf hinweist, dass das System bestimmte energetische Aspekte auf äußere Formen umsetzt, also projiziert. Und ich finde es eher störend. Und wenn solche Phänomene auftauchen, gehe ich kaum drauf ein. Ich registriere es manchmal am Rand. Ich habe es auch schon mal erwähnt zwischendurch, aber sieht so aus, als könnte man, zumindest sieht es hier so aus, als könnte ich dazu Nein sagen. Aber das geht nicht unbedingt Hand in Hand damit, dass Befreiung ist, dass man dann diese Phänomene sieht. Das kannst du auch, ohne dass jemals eine Idee hast von Befreiung, kann sein, dass du die Aura siehst von Menschen und die Energien im Raum. Nicht davon abhängig. Also kein Kriterium für Freiheit. Ganz wichtig auch zu wissen.
Da habe ich fast noch gefragt, ob Entspannung ein Kriterium ist für Freiheit.
Ja.
Also etwas im Außen passiert, entspannt mich, aber die eigene Entspannung kommt ja woanders her. Und das, was ich vorhin erzählt hatte, das habe ich jetzt noch nicht erzählt, wo ich sozusagen abgegeben habe, wo ich erkannt habe, dass es nicht um mich geht. Also auch dieser Satz, es geht nicht um mich, da fing der ganze Körper explosionsartig an, sich zu entspannen. Mhm. Die Entspannung war so groß, ich habe gedacht, ich platze. Also ich meine, das geht natürlich alles durch, ne? Aber
ja. Ich setze das den Begriff von Verwirklichung gleich, total entspannen. Also das ist das, was als Qualität, als Zustand dabei rauskommt. Weil wärst du angespannt, gibst den Begriff, den ich als vorsichtig weite erwähnt habe, nicht, gibt es dann für dich nicht. Dann, wenn Anspannung ist, bist du der Körper aus deiner Sicht, deine Empfindung.
Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Und immer wieder dieser Satz, Stress ist, wer du glaubst zu sein, Entspannung ist, wer du wirklich bist, ist mir vor Jahren begegnet und mich nie mehr losgelassen.
Ja. Ja, ja. Das ist die Kunst, nach den Prinzipien zu leben, die wir schon ewig kennen. Es ist nie zu spät. Es ist immer dieser Schritt von dem, was man hört oder weiß, von einer bestimmten Ebene hin zur Verwirklichung, zur Umsetzung. Das ist das Geheimnis. Und wann das System dazu bereit ist, das auszudrücken, wissen wir nicht. Wir können alles Mögliche schon wissen. Wie viele Menschen haben alle möglichen klugen Sätze von Weisen gehört und konnten nichts damit anfangen. Und irgendwann mal fällt es genau da an den Ort, wo du gerade bist. Dann verstehst du es. Das Prinzip der Resonanz. Ist dein System in die Wahrheit geöffnet? Ist die Wahrheit damit beschäftigt, dir hinterher zu laufen?
Allein das Wort Öffnung beschäftigt mich jeden Tag. Also, das irgendwann gehen die Wörter, aber das Wort Öffnung, ich öffne mich überall, ist wie ein Katalysator. Ich kann wirklich mit dem Wort irgendwo was aufmachen.
Ja. Es hat es für dich Gewissheit, hat es entsprechende Energie, andersrum, es hat Energie, deswegen hat es für dich Gewissheit. Es ist wertvoll. was man zu sich sagt und glaubt, daher kommen ja die großen Lehrsätze, ich bin Brahman und du bist das und so weiter. Und ich bin das. Die kommen daher, dass wenn du sie nutzt für dich, in der Gewissheit, dass sie wahr sind für dich, haben sie Kraft. Und wenn du diese Kraft noch hast, die Kraft des Wortes, hat ja auch nicht jeder, die Kraft des Wortes, dass du, wenn du etwas sagst, registrierst, das setzt dich um, was du sagst, dann ist das ein sehr gutes Mittel. So wie ich bin nicht der Körper, bin nicht die Gedanken, nicht die Gefühle, nicht die Attribute. Ich bin ewig rein, ich bin das, was ich bin, aber ich bin das Selbst. So was dir abends zu sagen, bevor du einschläfst, hat seine Wirkung. Warum nicht den Schlaf für sich wirken lassen? Bin ich der Körper, nicht die Gedanken, nicht die Gefühle? Bin ohne Attribute ewig rein. Ich bin das.
Wie wär's mit ich bin schön? Na ja.
Schön. Gott ist schön.
Ja, das ist so.
Und liebt die Schönheit.
Das geht so weit, ja? Nein, ist in Ordnung, wenn du das.
Ist in Ordnung. Das müssen wir kontrollieren dann bei mir.
Das geht so weit.
Wenn das für dich wichtig wäre, weil du dich vorher als nicht schön betrachtet hast und dir dann jetzt wirklich das korrigieren musst in irgendeiner Weise auf der ganz persönlichen Ebene, ist es total legitim, da auch das zu sagen. Warum nicht? Wenn du dich nicht hervorheben willst, dass jemand der Schönste oder anderen sitzt, deswegen nicht. Und du darfst wie jedem anderen, der vorbeikommst, sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Cool.
Aber wie kann ich ohne das die Schönheit bei dem anderen erkennen?
Ohne das wird es schwierig.
Ja. Ist der Markus erreichbar?
Wie John.
Oh, okay. Aber macht das irgendeinen Grund, macht mein Gedächtnis da nicht mit.
Ja.
Weil das ist irgendwie.
Macht jeder mal Gedanken drüber.
Nö. Schwer aufzudenken.
Er hat ja auch seinen spirituellen Namen noch nicht angenommen.
Eben,
Hermann Sokrates. Ja. Vielleicht hat er einen Widerstand gegen spirituelle Namen. Das könnte er sagen, aber das wollen wir nicht unterstellen.
Ich habe noch
Sokrates. Okay. Sokrates ist mit Gift gestorben, das werde ich nicht.
Das liegt dir nicht so. Aber für die Wahrheit zu gehen, muss ja nicht bis zum Allerletzten gehen.
Das ist doch nur ein Zeichen. Ja, ich wollte nochmal ernsthaft fragen.
Nachdem wir den humorvollen Teil hinter uns haben, kommen wir jetzt zum Sterbensakramenten.
Dieser Vorschlag für die Selbstsuggestion, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Gedanken, ich bin nicht die Gefühle und so weiter. Eigentlich sagt man doch, dass der, ja, was auch immer das ist, dass man das nicht versteht, wenn man negiert. Also der Mind versteht oder das System versteht nur also die Worte. Da würde das heißen, ich bin der Körper, ich bin Gedanken.
Nee, du weißt es nicht, dass die Wirkung ist nicht die, das spürst du ja dann auch.
Also ich mag nichts verneinen in dem Sinne, ich würde es lieber positiv ausdrücken.
Ah ja.
Dann sage ich, ich bin das Selbst, ich bin alles, was ist oder
tu das immer. Ist total fein.
Also
total
dieses fein. Negieren und negativ.
Die Transzendenz bezieht sich natürlich darauf, dass der Körper nicht das ist, was du bist, und das ist das Entscheidende. Aber das ist ja keine Vorschrift, sondern das kann jeder machen, wie er es möchte, ist nur ein Hinweis. Und das mit dem Nicht, das ist so dieses Positivdenken aus der Reiki-Szene, da kommt es her, mit den Affirmationen und so weiter, die dann in die entsprechenden Symbole mit reinzugeben. Das stimmt auch nicht. Also das ist nur eine Seite von beiden. Und wichtig ist, was du damit verbindest. Also,
ja,
wenn du das in dir wirklich verbindest, dass das für dich wahr ist oder nicht die Wahrheit, dann wirkt das auch.
Aber die Gefahr ist eben, zum Beispiel, also manche sagen, ich bin nicht krank oder so. Und damit beschäftigen sie sich damit, dass sie eigentlich krank sind. Ne?
Das ist wahr. Das ist
also,
wahr.
Das habe ich jetzt als Parallele gesehen.
Ja, bei einer entsprechenden Bewusstheit funktioniert das auch genau so. Also wenn man noch dabei ist, sich auf der Ebene von Minderwert aufzuhalten und sich das durch alles Mögliche zu bestätigen und dann eben auch gerne krank ist, dann ist es so.
Meine vorletzte ernst gemeinte Frage, bist du als Lehrer manchmal frustriert, wenn deine Schüler die Befreiung aus dem Blick verlieren? So nach dem Motto, du investierst hier und irgendwie die verstehen
alles also nicht. Oder so. Alles vergeblich. Ich weiß ja, dass es nicht so ist, dass ich etwas sage und sich das dann direkt für die Menschen umsetze, obwohl ich weiß, dass die Worte eine Kraft haben und auch eine Stärke, als das manche meinen, dass, was Worte als Kraft haben, wenn die Energie dahinter eine Kraft ist und man nicht nur etwas sagt, um es zu sagen. Die Freude an dem Vermitteln von Wahrheit oder sie nur zu erwähnen, sie nur im Blick zu haben, ist so groß, dass es gar keine Rolle spielt, ob jemand zuhört. Oder ob jemand da ist, der zuhört oder überhaupt da ist. Insofern ist es eine Bereicherung, wenn jemand da ist, der sich dafür interessiert, weil sich dann die Räume öffnen und durch die Anwesenheit der Menschen, die sich dafür interessieren, die Qualität auch zunimmt, also die Intensität zunimmt und die potenzielle Öffnung auch dann zunimmt. Das nehme ich als befruchtend, als die Schönheit noch potenzierend war. Aber wenn jemand etwas nicht versteht, habe ich unendlich viel Geduld, über die ich mich oft auch wundere. Also da gebe ich nicht auf, keinen Moment, wenn jemand zumindest jedenfalls da ist, der bekundet, dass er Freiheit als Interesse hat oder als Hobby. aus dem sich das wahre Interesse entwickeln kann. Von daher finde ich es manchmal schade, wenn ich sehe, dass es für manche nicht so weit geht, wie sie selber dachten, dass es gehen würde und wofür sie gehen würden. Das finde ich schon schade. Und wenn so jemand, der mir dann ans Herz gewachsen ist, es ist einfach so, dass manche das mehr sind, andere nicht so stark, dann nicht mehr da sind, dass es auch weh tut. Ja? Aber es macht mich nicht fertig, es gehört zum Leben dazu. Und meine, wenn das so wäre, dass mich das fertig machen würde, wäre von Freiheit weit und breit nichts zu sehen. Aber dass man deswegen trotzdem Mensch bleibt, ist ja der Fall. Ist ja nicht so, dass man dann komplett abgestumpft ist und es egal, wer da ist und egal, zu wem man in Bezug ist. Es gibt immer auch persönliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Eine bestimmte Öffnung, die man zu jemandem hat, eine bestimmte Resonanz, die man zu jemandem hat. Und das machen das Ganze dann weniger roboterhaft. Und ich meine, die Kenntnis ist ja da, dass niemand anders kann, als er kann oder muss. Und von daher, welchen Widerstand kann es dann dagegen geben oder welche Enttäuschung kann da sein? Es ist, wie es ist.
Letzte Frage von mir. Ist die Zeit vor dem physischen Tod besonders für Befreiung geeignet? Ist die Hoffnung begründet, dass sie dann geschehen kann, wenn sie zu Lebzeiten nicht eingetreten ist?
Die Zeit vor dem Tod ist die wichtigste Zeit, weil sie ist das Leben. Von Anfang an ist die Zeit die wichtigste, die es zu nutzen gilt für die Befreiung. Am besten sofort anfangen, nach der Zeugung. So, ist die Chance zu erwachen größer, wenn man nah am Tod ist, ist deswegen dann groß, wenn es ansteht, dass man kurz vorm Tod wirklich noch seiner selbst bewusst ist. Also was häufig passiert ist, dass da eine größere Bewusstheit ist als davor. Dass Öffnungen sind und Verzeihen ist und Öffnung in die Liebe und in die Gelassenheit und in, Hermann Sokrates würde sagen, die Entspannung. Das System entspannt sich dann, wenn es nicht noch gegen unerfüllte Aspekte kämpft oder unerlöste Aspekte kämpft. Dann ist es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, die Befreiung zu erwarten. Aber prinzipiell ist es möglich, dass da eine tiefe Öffnung ist, ja. Und viele empfinden das ja als fantastische Energie, wenn man in einem Raum ist, in dem gerade jemand stirbt oder gestorben ist, ist einfach dann die Qualität, die das System ausdrücken kann, aber zeitlebens nicht ausgedrückt werden konnte, weil die Verhinderungen so groß waren. Das ist dann sozusagen freischwebend im Raum. Und die anderen Aspekte oder die Identifikation mit der Form nicht mehr ist, wirken auch nicht mehr in der Weise wie davor. So, aber das ist sinnvoll. Für wen strebt man denn Befreiung an? Doch dafür, dass man es auch erlebt, oder? Dass man auch dabei ist, wenn Befreiung ist. Insofern ist es dann wirklich das Prinzip der Hoffnung, den Versuch aufrechtzuerhalten, dass sich eine Erwartung oder eine Hoffnung erfüllt mit der Ungewissheit, ob sie sich und dass es sich erfüllt. Das macht nicht viel Sinn. Macht Sinn, für die Wahrheit jetzt zu gehen. Dafür alles zu tun, wenn man das denn will. Dann kann der Tod nicht schocken. Kann man nicht. Geschockt sein dadurch.
Ich stelle es mir halt so vor, dass auf dem Totenbett die Dinge sich sehr relativieren und man merkt, was wirklich wichtig ist. Und so im Alltag, also seit der Zeugung, und da spielen ja in der Wichtigkeit Sachen eine Rolle, wo man das selber nicht glaubt, dass man denen die gibt. Also von daher dachte ich, dass das sozusagen noch so eine Art...
kann man am Ende nochmal aufräumen.
So ein Turbo.
So. Ja, ist es wohl auch. Das ist nicht für jeden so. Manche sterben einfach so, ohne dass überhaupt ein Gewahrsein davon ist, dass der Tod jetzt stattfindet. Also zack, weg. Einschlafen im Bett. Und was weiß ich, es gibt ganz viele Tote, die so passieren. Das ist nicht alles so, dass man da wochenlang liegt, um sich noch zu verwirklichen. So. Oder kann alles durcharbeiten. Aber das System arbeitet Wochen, Monate, manchmal auch Jahre davor schon vieles durch, weil einfach der Fokus sich mehr und mehr zurückzieht. Und Menschen, die vieles nicht aufgelöst haben, die haben wirklich massive körperliche Probleme, auch Schmerzen ohne Ende, auch psychische Schmerzen. Das ist nicht lustig. Von daher ist es dafür ein gutes Argument, seine Sachen zeitlebens zu erlösen. Aber selbst wenn in dem Moment, wo sich das Bewusstsein komplett zurückzieht, das Gewahrsein ist von Freiheit, was ist es wert? Weil das braucht keine Dauer. Das ist so, wie wir das mit der Ewigkeit und Endlichkeit versucht haben zu sagen. Die Freiheit selbst braucht keine Dauer, dass die noch ewig stattfinden muss. Nach dem Motto, jetzt bin ich schon frei, jetzt muss ich es aber noch erleben. Das ist nicht nötig. Weil das Freiheit ist fertig. Jenseits der Zeit. Hilft das?
Das war gut.
Ja, das ist eine ganz tolle Perspektive.
Welche?
Wenn du das so sagst, dass das auch dann keine Dauer mehr einfordert, sondern dass einfach, dass es das ist, fertig.
Ja, trotzdem wäre es gut, dein System würde ausdrücken, dass es für die Freiheit jetzt geht, als sich das aufzubewahren für irgendwann später. Viele bewahren sich, dass sich selbst stellen in Bezug auf die Aspekte, die man nicht gut findet, in Bezug auf die, die man unbedingt will, sparen sich das auf. Aber auch das ist nicht in unserer Hand. Naja, wir können es sehen. Es ist, wie es ist. Du wolltest was fragen.
Also kann man sagen, dass Freiheit Leben ist. Also Leben Freiheit ist. Das heißt, wenn ich jetzt nicht befreit bin, kann ich sagen, dass ich eigentlich nicht gerade lebe.
Das ist wahr.
Ja.
Weil du bist, wie ja vorhin erwähnt, mehr mit dem Tod beschäftigt. Ja, das ist so, wie du sagst, sehe ich genauso. Das ist wirklich Leben. Leben ist, wenn man sich dem öffnet, was aus unserer Sicht scheinbar der Tod ist. Also diese Realität, die nicht veränderlich ist.
Wenn ich jetzt in diesem Zustand der Unfreiheit sterbe, da ich ja eigentlich schon tot, noch tot bin, und in diesem Zustand also sterbe und den Körper loslasse, wird sich nicht viel verändern, sondern es wird wieder so kommen, dass ich die Gelegenheit bekomme, mich zu befreien.
Ah ja?
Das sollte einfach gezeigt werden.
Naja, schau nach, wie war es denn die letzten Male?
Ich kann mich nicht erinnern.
Bist du? So, also du gehst jetzt von etwas aus, wovon du nicht sagen kannst, das ist meine Erfahrung. Und wird das dann danach so sein? Woher weißt du das?
Dahinter zu kommen.
Okay, ich habe eine andere.
Logik.
Schlussfolgerung. Ja. Weil wenn jetzt niemand da ist, wie soll derjenige dann danach da sein und sich wieder inkarnieren? Wie soll das gehen?
Also das wäre ja ein Witz.
Ja, das stimmt. Und dann kann man wenigstens lachen. Ansonsten wäre es traurig. Schon wieder gekommen und schon wieder nicht.
Dann aber kann ich mich echt entspannen, weil ich muss mich nicht befreien, weil es eh schon ein Witz ist.
So ist es. So ist es. Weil das, was ich befreien könnte, ja, das ist ja schon frei. Und das, was ich nicht befreien kann, wird sich nie befreien. Also diese Form und die Inhalte davon, die werden sich ja nie in dem Sinne befreien, sodass sie plötzlich zur Freiheit werden. Die Freiheit ist und bleibt immer die Freiheit. Und das, was an der Oberfläche davon tanzt, ist der Tod, wie gesagt. Wenn dann der sogenannte Tod dieser Form, also das Ende davon dann, das scheinbare Ende dieser Zusammensetzung dieser Form stattfindet, dann ist eigentlich nur gerade gerückt, dass immer eigentlich Leben ist. Weil das, was uns als der Tod erscheint, ist eigentlich das Leben. Das, was sich scheinbar nicht bewegt, was sich nicht verändert, das ist, was wir als den Tod bezeichnen. Aber da es sich tatsächlich bewegt, ja, in einer für uns nicht mehr wahrnehmbaren Geschwindigkeit auch und Qualität und Schwingung, ist es das Leben selbst. Also es ist eine Verwechslung. Das, was tot ist, kann nicht mehr sterben. Also diese Form ist eigentlich tot, weil sie nie mit sich selbst identisch ist, verändert sich ständig. Das andere, was sich nicht verändert, was immer ist, das ist, was das Leben ist. Und das erscheint uns als der Tod. Und diese Verwechslung, die aufzuheben, das ist Verwirklichung.
Das habe ich gelegt, habe ich jetzt gar nicht. Also das war mir eben nicht zu schnell.
Auch nicht wichtig.
Okay.
Ach, sollte Gottes voll sehen, dass es ein Witz ist. Ich kann es wiederholen.
Ja, für einen Moment habe ich den Witz gesehen.
Der Stress war umsonst. Hat nichts gekostet. Außer das Leben.
Mir fällt gerade so ein, kann es den Tod überhaupt geben, wenn es eigentlich, das Leben ist ja immer, das Sein und die Wahrheit ist ja immer.
Ja.
Auch in diesem Körper, in dieser Form, in allem, was überhaupt existiert, ist ja auch das Leben.
Ja.
Also ist es ja eigentlich auch nicht wirklich der Tod.
Nein. Sagen wir ja gerade, das, was uns als der Tod erscheint, ist eigentlich das Leben. Genau, du sagst das jetzt mit etwas anderen Worten.
Weil es ja auch oft heißt, oder von dir auch heißt, dass das, was wir als Leben sehen, eigentlich der Tod ist.
Richtig.
Wie kann das der Tod sein?
Weil es nicht anhält, als das, als was es aufgetaucht ist.
Aber da könnte man ja eigentlich eher sagen, das ist Leben, was ständig in Veränderung ist, oder quasi...
Könntest du so sagen, aber ja. Um das wirklich klar zu machen, worum es eigentlich geht, und dass das, wovor wir Angst haben, der vermeintliche Tod ist, aber die Erlösung von dem, was für uns ja der Tod ist, ist doch, dass wir uns an etwas klammern, was dem Verderben ausgesetzt ist. Mhm. Und du bist damit in deiner Vergänglichkeit die ganze Zeit. Das heißt, das war ja vorhin, du bist damit mit dem Tod beschäftigt, indem du versuchst, etwas zu bewahren, was sowieso stirbt.
Mhm.
Und eigentlich ist es schon tot, weil es sich nicht bewahren lässt.
Ja. Weil ständig etwas stirbt, aber letztendlich ist es ein Übergang. Also es ist nie ein wirkliches
Sterben. Verwandlung.
Ja.
Es ist eine Verwandlung. Also die,
ist von einem Zustand in einen anderen.
Ja, die stirbt auch nicht. Mhm. Aber deswegen sagte ich vorhin, denn der Ausdruck dieser Form, dann, der hört auf. Aber die Elemente davon, die scheinbare Zusammensetzung sind, damit es zu dieser Form kommt, oder Bewusstsein als diese Elemente, das geht immer weiter. Diese Existenz kommt nie zum Stillstand. Niemals. Also manche sagen ja, das hört auf oder wird ja wieder zurückgezogen an einen Punkt und dann gibt es wieder eine Explosion, dann taucht es wieder auf. Das hat die gar nicht nötig. Die ist gar nicht so minderwertig, dass sie das nicht hinkriegt, dass aus dem, was gerade ist, dann was anderes entsteht, was wir die ganze Zeit ja beobachten. Mhm. Brauchen wir einen Komposthaufen zu sehen. Und sehen das schon. Ja.
Aber wenn es nicht, also ja, keine Ahnung, also diese Existenz braucht immer zwei. Also diese Existenz und wenn es
die braucht nicht zwei. Die braucht nicht zwei. Nee. Okay. Braucht gar nichts.
Also ich habe mir jetzt einfach so gedacht, wenn ich nicht mehr bin, also, dann gibt es das alles nicht mehr.
Für dich nicht, aber es gibt es schon noch. Es ist nicht, dass du es für dich geschaffen hast und du, dass deine Realität ist. Und wenn du weg bist, ist für uns anderen alle auch die Welt weg.
Ja, weil ihr ja dann nicht mehr seid.
In deiner Wahrnehmung nicht. In deiner Welt nicht. Das heißt,
könnte man sagen, dass es einfach so viele Welten gibt, wie es Wahrnehmungen gibt.
So viele Interpretationen von Welten, wie es Wahrnehmung gibt, ja. Jeder Aspekt darin hat seine Sichtweise. Daher gibt es so viele Konflikte. Sind die Konflikte alle in dir? Dann beende sie jetzt. Dann ist deine Welt friedlich. Also wenn du diejenige wärst, die diese Welt hier für sich kreiert, komplett, würdest du in deiner Welt leben, die für dich stimmt. Und dann muss ich dann jetzt sagen, warum lebst du, warum tust du uns das an mit dieser Welt, die du geschaffen hast? Ja, wenn es denn deine ist, mach was Gutes draus. Oder ganz schlecht, egal, was du gerne hättest. Kannst du es machen?
Es gibt Leute, die das behaupten.
Ja, aber du hast es jetzt gerade auch behauptet. Versucht zu behaupten, indem du gesagt hast, wenn ich weg bin, ist das alles auch weg. Dann frage ich dich, warum hast du diese miese Qualität hier etabliert? Wo Menschen leiden und anderen was antun, damit die noch mehr leiden, damit man glaubt, dass man selber nicht so leidet. Bis man es dann leidet, wenn es denn so ist. Sei denn, du sagst, die Erscheinung hier ist für dich total perfekt, alles gut, nichts zu verbessern. Dann kann man sagen, guter Job gemacht, genauso wie du es wolltest, ist gekommen.
Ich bin jetzt sprachlos.
Ja, aber vielleicht hat sich in dieser Sprachlosigkeit ein Stück weit geklärt, ob es deine Welt ist, die ohne dich nicht existiert für die anderen, oder ob es nur dein Blickwinkel ist auf die Welt, in der du die anderen siehst, die selber auch ihren eigenen Blickwinkel haben und für die Welt dem Blickwinkel, den sie haben, entspricht. Wärst du die wir ja immer schon besucht haben, die verantwortlich ist für das, wie die Welt ist, dann gäbe es jede Menge Reklamationen, glaube ich. Kaum jemand, der total dazu ja sein würde. Tja, und dann hätten wir ja einen Gott.
Schon wieder eingefangen.
Schon wieder. Ich habe mich natürlich vorhin gefragt bei der ersten Frage, wo es ja darum ging, dieses alleinige Recht der Kirche, einen Gottessohn zu haben oder Gott einen Sohn zu haben, dachte ich, vielleicht hat Gott ja auch uneheliche Söhne oder Töchter. Er weiß ja das schon, dass da nur einer ist, oder? Weil man schafft eben das nach seinem Ebenbild. Bei den Menschen gibt es alles Mögliche. Also muss da doch auch alles möglich sein. Dachte ich so.
Ich hoffe, es gibt ganz viele Uneheliche.
Was ist dann?
Ja, dann.
Dann gehörst du dazu.
Dann gibt es nicht nur einen.
Hast du auch der Chance.
Hoffentlich helfe. Du meinst, wenn es hier ganz viele Uneheliche gibt, ist da auch einer unehelich? Oder er ist vielleicht.
Selber unehelich.
Oh,
aber okay.
Das stimmt ja auch, oder? Das stimmt, die Wahrheit ist ja das. Da sitzt jemand, der unehelich gezeugt ist. Von jemandem Fremden sogar. Also Nachbarn, oder? Afrikaner. Was sagst du?
Afrikaner. Afrikaner.
Afrikaner, ja. Ist das so? In vitro. Ja, jungfräuliche Zeugung, meine. Ist das anders? In mentalo. Vielleicht machen wir besser Pause. Machen wir Pause, oder? Dass ihr dabei wart bei dem Selbstgespräch.